Ich hasse dich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Ich weiß nicht, hat das eins deiner zahlreichen Kinder auch schon mal zu dir gesagt, liebe Anna, wenn es so richtig, richtig sauer auf Mama gewesen ist?
Mein Sohn kommt dann immer an und sagt, Mama, du bist ein richtig, richtig böser Knuddelbär.
Ein richtig böser Knuddelbär, so.
Kannst du auch nichts machen.
Ja, kannst du nichts machen. Dann hat Monsieur vielleicht deiner Ansicht nach zu viel oder seiner Ansicht nach zu wenig Fernsehen geguckt. Das machen wir dafür heute mal umso mehr sehr ausgiebig.
Am Freitag startet, keine Angst, nicht Paw Patrol oder ähnliches, was ich gucken würde, gucken müsste, sondern im ZDF die mittlerweile fast schon Kult-Kinoreihe Shooting Stars. Die sind damit jetzt im 11. Jahr am Start. Junges Kino im ZDF ist angegliedert ans berühmte kleine Fernsehspiel des ZDF, was ungerechtfertigterweise irgendwie den Ruf hat. Das wären ja eh nur Filme für die Zielgruppe 60+.
Denn das stimmt nämlich gar nicht. Im kleinen Fernsehspiel hatten schon viele, eben vor allem junge RegisseurInnen, ihre Debütfilme, Leute, die ihr auch alle kennt und liebt. Wer da zum Beispiel alles schon drin war, das erfahrt ihr später noch.
Wir gucken, welche Filme da dieses Jahr im ZDF laufen bei den Shooting Stars. Ab Freitag könnt ihr die dann auch schon in der Mediathek abrufen. Wir sprechen darüber mit zwei der verantwortlichen ZDF-Kolleginnen, nämlich Burkhard Althoff und Sarah Günther.
Und wir haben uns Regisseurin und männlichen Hauptdarsteller des Eröffnungsfilms dieses Jahres eingeladen. Zwischen uns die Nacht heißt der Film, der läuft kommenden Dienstag linear, wie gesagt jetzt ab Freitag, alles schon in der Mediathek, aber ab nächsten Dienstag dann abends linear im Fernsehen. Abini Gold und Aaron Altaras werden hier sein.
Über Aaron hatten wir schon, fällt mir da sofort ein, zusammen mit Caroline Herfurth geschwärmt. Ja. Er hat ja in ihrem letzten Kinofilm einfach mal was Schönes, ihrem deutlich jüngeren Lover gespielt und uns hat er damit einfach alle sehr umgehauen.
Ja, das machen wir schön, alles eins nach dem anderen. Fangen vielleicht an mit dem Gespräch mit dem ZDF, um euch erstmal insgesamt das Programm dieses Jahres vorzustellen, wie das zusammengekommen ist, worauf die da besonders geachtet haben bei der Zusammenstellung. Stichwort Diversität und Gender Equality ist natürlich auch dort mittlerweile sehr wichtiges Thema und welche Filme ihr da euch dieses Jahr angucken könnt. Vom kleinen Fernsehspiel werden die meisten von euch sicherlich schon mal was gehört haben. Das gibt's nämlich mittlerweile schon seit 60 Jahren im ZDF. Von den Shooting Stars werdet ihr mit Sicherheit auch hier bei uns schon mal was gehört haben, aber eher im Rahmen vielleicht der Berlinale, der European Shooting Stars. Dabei haben die ZDF-Kolleginnen auch ein ganz eigenes Programm, das Shooting Stars heißt. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, über das diesjährige Programm mit Burkhard Althoff und mit Sarah Günther. Ich grüße euch beide.
Hallo, schön, dass wir da sein können.
Shooting Stars, junges Kino im Zweiten. Ist das so ein bisschen vor 11 Jahren, als es entstanden ist, das Kontrast-Lockmittel geworden für ein Publikum, für das sich dieses kleine Fernsehspiel einfach zu sehr nach Fernsehen für Zuschauer 60+ anhört?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja eine, sag mal, ehrwürdige Institution inzwischen, genauso alt wie das ZDF und aber trotzdem so ein bisschen eine Abteilung, die immer von den Rändern her ne, zu Hause für Filmschaffende war. Also es ist immer so gewesen, dass Menschen, die sich für eine besondere Erzählweise, für besondere künstlerische Herangehensweisen interessiert haben, bei uns dann eigentlich die Möglichkeit bekommen haben, erste Filme zu machen. Und dieser Begriff, der hat so ein bisschen was Nostalgisches, Angestaubtes, ist aber in der Branche, glaube ich, eine gute Marke. Und da sind wir so ein bisschen natürlich immer am Suchen, nicht nur in der Branche bekannt zu sein, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen. Und wir haben eben seit vielen Jahren im Sommer die Möglichkeit, auch ein bisschen frühere Sendeplätze zu bekommen und so Produktionen zu bündeln. Und das haben wir jetzt seit 11 Jahren auch mit dem Begriff Shooting Stars verbunden, was eigentlich so ein Sammelbegriff ist, einerseits für die Talente, die ja doch hier oftmals Karrierestart haben. Also bloß mal, um so ein paar zu nennen, wir haben ja auch anlässlich von 60 Jahren viele Filme wieder ins Programm gebracht, von Emily Artef, von Fatih Akin, von Tom Tykwer, von Nora Pinkscheid, von Anne-Sora Berashe. Die haben alle ihre ersten Filme im kleinen Fernsehspiel gemacht, um nur ein paar zu nennen. Und die haben wir gebündelt und nochmal gebracht. Und diese Shooting Stars sind eben einerseits ein Begriff für die Regisseurinnen und Regisseure, aber auch für die vielen anderen Talente, die hier als Schauspielerinnen und Schauspieler oder aber auch als Produzentin ihre ersten Schritte machen konnten.
Wie und vor allem, wer kuratiert diese Filme ganz speziell für die Shooting Stars? Nach welchen Kriterien wird da geschaut?
Ja, zunächst mal sind wir eine Gruppe von Redakteurinnen, die sich so 3-4 Mal im Jahr treffen und dann auch gemeinsam entscheiden, was wollen wir denn überhaupt produzieren? Also was können wir, wo können wir unterstützen? Sind viel unterwegs an den Filmhochschulen und entscheiden dann auf dem Wege, was überhaupt in Produktion geht. Und da wir sehr viele Kino-Koproduktionen machen, also sind viele Filme von uns, haben ja einen Kinostart, sind auf Festivals, sind auch viele preisgekrönt, ergibt sich auch ein bisschen durch die Sperrzeiten, die das Kino ja in Deutschland hat, ein Jahrgang.
Gerne ergänzen, dass natürlich die Mediathek eine immer wichtigere Rolle für uns spielt, fürs ZDF spielt und natürlich auch für die Talente spielt, die mit uns einen Film machen. Im Grunde kann man in der Mediathek jetzt eben alle Filme, die wir machen, je nachdem, wie die Lage eben ist, je nach Modell, ja, eben jederzeit schauen und darauf zugreifen. Und das ist natürlich eine total gute Chance für alle Beteiligten.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher mit Abini Gold und Aaron Altaras über Zwischen uns die Nacht, der jetzt den Eröffnungsfilm macht in diesem Jahr. Ich habe auch gesehen, Berlin Alexanderplatz von Burhan Kobani habt ihr auch mit reingenommen. Da haben wir damals natürlich auch ausführlich in eine Stunde Film drüber gesprochen. Vielleicht möchtet ihr noch ein bisschen was sagen über die Filme, die quasi zwischen diesen beiden liegen, über die wir bisher auch noch nicht gesprochen haben. Was ist das dieses Jahr für ein Programm?
Also wir haben, was uns ja auch immer wichtig ist, wenn man es mal sieht, wir haben 8 Filme im Programm. Die sind 4-mal in weiblicher Regie und 3-mal in männlicher Regie. Und einmal haben wir ein gemischtes Team. Das ist ja auch ein großes Thema in der Branche, dass man sagt, ja, wir wollen auch eben Parität an vielen, in vielen Aspekten haben. Wir haben Filme nach Abini Golds Zwischen uns die Nacht, den Sarah betreut hat als Redakteurin, haben wir Ronny Trockers Der menschliche Faktor auch toll besetzt mit Sabine Timoteo und Marc Wafke. Das ist ein Film, wo es sehr darum geht, inwiefern Familie so ein Ort von Gemeinschaft ist oder doch eher, dass da Entfremdungen stattfinden. Eine Familie fährt in einen Urlaubsort eigentlich, um die Ehe zu kitten und dann findet da so ein Einbruch statt, der sich aber in der Erinnerung von allen einzelnen Familienmitgliedern anders darstellt, sodass man am Ende sich fragt, hat der überhaupt stattgefunden, dieser Überfall oder nicht? Dann haben wir von Lisa Bierwirth, Le Prince, das ist ein Film, der auch mehrfach ausgezeichnet wurde mit der fantastischen Ursula Strauss in der Hauptrolle und Passy Balende, erzählt eine Liebesgeschichte in Frankfurt. Sie ist Kuratorin, er ist so ein Diamantenhändler aus dem Kongo und die verlieben sich ineinander und was eigentlich ganz toll sein könnte, wird dann aber so nach und nach zu so einem Schauplatz postkolonialer Auseinandersetzungen, obwohl das eigentlich keiner so richtig will. Aber das ist so eine Auseinandersetzung, denen keiner entkommt. So. Dann zeigen wir, die Zukunft ist ein einsamer Ort. Das ist ein Thriller, spielt im Gefängnis, sehr harter Gefängnis-Thriller mit Lukas Gregorowitsch und Katharina Schüttler, Dennis Moschito. Ist eigentlich ein Rachefilm. Also jemand lässt sich begehen, Verbrechen, um ins Gefängnis zu kommen und will dort eigentlich eine Rache durchführen und bemerkt aber, wie sehr diese Welt, in die er da reingeraten ist, vielleicht doch auch eine ist, der er gar nicht gewachsen ist. Dann zeigen wir eine, wie ich finde, fantastische Bromance. Der Film heißt Tubab, ist von dem Florian Dietrich. Den zeigen wir um 20:15 Uhr, auch in der Primetime. Und Faber Dieng spielt einen jungen Mann, der aus dem Gefängnis rauskommt und der aber abgeschoben werden soll, weil er gleich wieder eigentlich durch die Freunde in so ein kleines Verbrechen reinkommt. Und das Einzige, was ihn retten kann, ist eine Heirat. Nun, alle weiblichen Menschen um ihn rum nehmen davon entrüstet Abstand, ihn zu heiraten, auch so ein bisschen, weil er ist, wie er ist. Und da bleibt eigentlich nur noch sein von Julius Nitschkow gespielter Kumpel. Und die beiden entschließen sich dann, diesen Weg zu gehen. Dann zeigen wir Geranien von Tanja Egens, ein Abschlussfilm an der DFFB in Berlin mit Friederike Becht in der Hauptrolle. Friederike Becht spielt eine Schauspielerin, die in die Provinz zurückkommt. Sie selber fühlt sich eigentlich dieser Welt der Provinz eigentlich schon entwachsen. Ihre Großmutter ist gestorben, deswegen kommt sie dahin. Und sie stellt dann aber fest, dass sie eigentlich mit dieser Welt und mit ihrer Mutter noch viel mehr zu tun hat, als ihr eigentlich lieb ist. Und es ist ein sehr leiser, humorvoller Film über Heimat. Und als letzten Film zeigen wir von Daphne Charizani den Film Im Feuer. Da spielt Almila Bagriacik, eine junge Soldatin, die kurdischstämmig ist und die eigentlich ihre Familie aus dem Flüchtlingslager nach Deutschland holen will und dann feststellt, dass ihre Schwester aber gar nicht mit nach Deutschland will, sondern dass sie sich den Peschmerga angeschlossen hat, die Schwester. Und sie lässt sich dann für so einen Auslandseinsatz in der Bundeswehr in diese Region versetzen, um ihre Schwester zu treffen und sie vielleicht auch aus diesem Konflikt rauszuholen. Also ist ein Grimme-Preis gekrönter Film und wirklich sehenswert.
Was uns viele, vor allem jüngere Filmemacherinnen in den vergangenen Jahren immer wieder erzählt haben, ist, dass es für sie bisweilen immer noch schwerer ist, ihre Stoffe unterzukriegen, mit ihren Stoffen und ihren Geschichten auf offene Ohren zu stoßen. Inwiefern würdest du sagen, Sarah, hat sich das schon verändert mittlerweile und wo müssen wir eigentlich noch hin, damit wir tatsächlich da eine ernstzunehmende Art von Gender Equality haben?
Also ich kann das ja jetzt nur aus meiner Rolle als Redakteurin des kleinen Fernsehspiels betrachten und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es ein Thema ist, das wir total auf dem Schirm haben, wo wir auch drauf achten in der Projektauswahl, wo wir auch viel im Diskurs miteinander sind als Redaktion. Wie können wir unterschiedliche Perspektiven abbilden? Wem geben wir Projektzusagen? Genau, wie gestaltet sich das? Genau, und da habe ich das Gefühl, dass wir als Redaktion eben dadurch, dass wir da sehr stark drauf achten, auf einem richtig guten Weg sind. Genau, und das ist ein Vorgehen, das ich mir generell auch mehr wünschen würde, auch in anderen Bereichen.
Also werdet ihr vermutlich einigermaßen gut durch den Sommer kommen. Was auch immer da in Sachen Kino und Serien jetzt durch den großen Streik in Hollywood passiert. Wir haben immer noch das kleine Fernsehspiel im ZDF mit der Sektion, sage ich jetzt mal, Shooting Stars, junges Kino. Schaut da gerne mal rein, ab Freitag in der ZDF-Mediathek. Da findet ihr natürlich dann auch die einzelnen Ausstrahlungstermine für das lineare Fernsehprogramm, wenn ihr mal wieder Bock habt, zu einer gewissen Uhrzeit wirklich den Fernseher einzuschalten. Es hat ja schon fast ein bisschen was Nostalgisches. Danke euch beiden herzlich fürs Gespräch, Sarah Günther und Burkhard Althoff vom ZDF und auch euch einen guten Sommer.
Ja, danke schön und dir auch.
Also von der Kollegin Sarah Günther eben schon angerissen, Zwischen uns die Nacht ist der diesjährige Eröffnungsfilm. Du hast den schon vorgeguckt, worum geht's?
Es geht um Marie, gespielt von Laura Balzer, eine junge, alleinerziehende Mutter, vielleicht so Mitte 20. Ihr kleiner Sohn Lenny ist 5, ein Vater zum Kind gibt es nicht und insgesamt sind die beiden komplett auf sich alleine gestellt. Leben zusammen, ich vermute auch eher so halblegal, wir erfahren nicht genau, warum das so ist, aber sie leben zusammen in einem sehr abgeranzten Wohnwagen. Es sind gerade Sommerferien, Marie jobbt in einer Tanke und muss Lenny auch immer dahin mitnehmen, weil eben Ferien sind, die Einrichtung zu ist und sie offenbar wirklich niemanden hat, bei dem sie ihren kleinen Sohn mal während der Arbeit abgeben könnte.
Absolute grauenhafte Vorstellung für mich, Kind ohne Partner, ohne Großeltern, Vollzeit alleine großziehen zu müssen. Chapeau an alle, die es schaffen. Ja. Und dann auch noch, wenn jemand so jung ist.
Ja, und genau das spüren wir auch ab der ersten Minute. Also wie Marie unter dieser Situation leidet, wie sie sich zerreißt. Natürlich will sie ihrem Sohn irgendwie gerecht werden mit dem Nichts, was die beiden haben. Also es ist wirklich von der Hand in den Mund. Sie lässt sich ihren Lohn teilweise am selben Tag auszahlen, damit sie davon irgendwas zu essen kaufen kann. Aber man merkt, wie sie auf der anderen Seite auch gerne mal vielleicht eine Minute für sich hätte.
Ich hab Hunger.
Ja.
Lenny.
Falls doch Mietschulden bestehen, dann müssten sie die begleichen, so schnell wie möglich.
Es gibt so eine ältere Kollegin an der Tanke, das ist die einzige, die manchmal so 1-2 Stunden auf Lenny aufpasst und dann macht sie so Streifzüge, läuft auch so ein bisschen wahllos durch die Gegend und da trifft sie in diesem heißen Sommer auf Erich, einen jungen Schausteller-Gehilfen, der wird gespielt von Aaron Altaras, der mit seinem Fahrgeschäft auf einem Rummel ganz in der Nähe gerade ist.
Ich habe gehört, ihr habt noch einen Job frei.
Wie heißt denn du?
War klar, dass du herkommst.
kann unser kleines Geheimnis bleiben, oder?
Und hier, als Marie in diese Welt eintaucht, passiert irgendwie alles auf einmal. Also sie verliebt sich, ja, auch in Erich, aber gar nicht mal zentral, sondern sie verliebt sich in dieses Gefühl aus Freiheit, aus Spaß, diese Zirkusluft, die diese Schaustellerwelt ja auch versprüht. Auch wenn sie in diesem Fall nur in Anführungszeichen der Breakdancer ist. Sie verliebt sich in so eine Art von Leben, das sie nie hatte, sich mit ihrem kleinen Sohn zusammen auch nicht vorstellen kann. Aber sie will das so sehr, sie ist so angefixt davon, so angezogen, dass sie immer wieder auf diesen Rummel geht und auch anfängt, dort an diesem Fahrgeschäft zu arbeiten.
Das klingt für mich so ein bisschen nach absoluter Realitätsflucht in ein Paralleluniversum. Ich frage mich jetzt gerade, was ist denn mit Lenny?
Ja, erst überredet sie immer wieder diese besagte Kollegin von der Tankstelle mal zu babysitten in diesem Wohnwagen. Dann irgendwann nimmt sie ihn auch mit, weil das natürlich auf Dauer auch nicht geht. Und das Ganze wirkt dann wie eine sich so aufbauende Welle aus wummernden Beats, flackerndem Strobolicht und wirklich so schreiender Lebensfreude. Eine Welle, die Marie überrollt und erschlägt und irgendwie auch unter sich begräbt, bevor sie es merkt. Und das wirklich absolut mitreißend gefilmt.
Gemacht hat den Film Abini Gold, die kennen wir bisher noch nicht so, oder?
Also wenn, dann vermutlich eher von Festivals. Es ist auch bei ihr, Stichwort kleines Fernsehspiel und Shootingstars und alles andere als verstaubt. Es ist wirklich ihr Spielfilmdebüt. Es ist ihr Diplomabschlussfilm an der Filmakademie in Baden-Württemberg, wo sie Regie studiert hat. Zwischen uns die Nacht ist wie ein Fenster in eine andere Welt, dass Abini hier so ein, wie so ein Spalt weit für uns aufmacht, um uns da alle mal so durchlugen zu lassen. Und das macht sie mit ganz viel Gefühl, ganz viel Gespür für so die zwischenmenschlichen Feinheiten und Details. Sie macht es absolut nahbar, sehr authentisch und sehr, sehr fesselnd.
Und wie es aussieht, dann auch noch mit einem tollen Cast.
Einem herausragenden, würde ich sagen. Also die Klasse von Aaron Altaras kannten wir jetzt schon aus einfach mal was Schönes, aber auch Laura Balzer als Marie ist wirklich umwerfend. Und dann wäre da auch noch Paul Boche als Erichs bester Kumpel Haro, der auch auf diesem Rummel am Breakdancer arbeitet. War faszinierender, charismatischer Typ. Auch so eine krasse Entdeckung. Ist so ein bisschen so ein Typ, so von der Wirkung her, so ein bisschen wie so ein junger Alexander Scheer. Und mit dem sich zwischen allen dreien dann so eine ganz strange, unterschwellige Abhängigkeitsbeziehung entwickelt, wo du auch die ganze Zeit nicht genau rauskriegst, was ist das zwischen diesen dreien. Toll inszeniert und gedreht an einem echten Breakdancer, einer echten Schaustellerfamilie. Da hatte Abini Gold, die 31-jährige Berlinerin, wirklich lange drum gebuhlt, um das eben wirklich in echter Rummelatmosphäre drehen zu können. Und das war dann auch der Einstieg in unser Gespräch, als Abini und Aaron neulich hier bei uns im Büro waren, wie sie diese Atmosphäre, dieses Paralleluniversum, wie sie da gemeinsam eingetaucht sind.
Ich kann ja mal kurz mal was zu meiner Recherche erzählen erstmal. Ich bin, zum Anfang habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich in diese Welt überhaupt reinkommen? Das ist eine sehr abgeschlossene Welt. Die Schausteller bleiben unter sich, was auch klar ist, weil die natürlich ein Leben führen, was komplett anders ist als unser Leben. Und habe mir dann irgendwie viele Artikel, viele Dinge im Internet durchgelesen und bin dann auf einen Schausteller-Pfarrer gestoßen, der halt wirklich immer Gottesdienste auf dem Rummel hält. Und
ist das der, den wir auch im Film sehen?
Genau, ja, okay. Richtig. Mhm. Und er hat mir halt eigentlich geholfen, so in diese Welt reinzukommen. Er hat mir Schaustellerfamilien vorgestellt und letztendlich auch die Familie Bonner, die mit uns diesen Film gemacht hat, die uns den Breakdance quasi zur Verfügung gestellt hat. Und genau, und über ihn bin ich in diese Welt eigentlich reingekommen und hatte die Möglichkeit, super eingängig zu recherchieren, Zeit mit den Leuten zu verbringen und auch teilweise Dialoge aufzuschnappen, die ins Drehbuch zu schreiben. Also wirklich genau so tiefgründig zu recherchieren, wie es nur ging. So. Und damit auch den Schauspielern die Möglichkeit
Same thing.
Zu geben.
Ja, okay.
Schauspielern die Möglichkeit zu geben, auch so ein bisschen in die Recherche zu gehen, die Leute kennenzulernen. Und es war dann so, dass die Schauspieler auch ein Wochenende auf dem Breakdance verbringen konnten, um die Arbeit und das Leben so ein bisschen kennenzulernen.
Wie war das, Aaron?
Es war sehr weit weg. Es war an der holländischen Grenze ungefähr, in einem kleinen, ich habe leider den Namen vergessen, bei einer sehr, sehr kleinen Stadt, weil natürlich die Rummel natürlich oft in Kleinstädte gehen oder und damit so eine Region abdecken für die ganzen Leute und bleiben dann da eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und genau, dann sind wir da hingefahren und wurden bei der Familie Bonner beim Breakdancer eingearbeitet und es ist sehr anstrengend. Also es ist sehr harte Arbeit, weil die Taktung zum Beispiel bei dem Breakdancer ist immer, fast alle Minute ändert sich was. Sozusagen wechseln die Leute, die Taktung ändert sich über den Tag hinaus, je nachdem wie viele Leute da sind. Also du hast deine Pausen oder deine Ruhezeiten, ist ganz klein, du bist die ganze Zeit, passiert irgendwas. Es ist unglaublich laut, es ist wie mitten auf der Festivalbühne und also es ist die maximale Reizüberflutung. Aber es ist auch aufregend und wir können jetzt rückwärts auf den Breakdancer springen.
Neue Fähigkeit gelernt.
Richtig, unlocked.
Es heißt ja so oft, dass diese Fahrgeschäfte so fest in familiärer Hand sind. So Stichwort auch im Film, fünfte Generation. Wie ist das, wenn man da von außen in diese Familien reinkommt? Muss man da schon ein bisschen baggern, bis die einen aufnehmen? Oder gehört man schnell zu dieser Familie dazu? Wie fühlt sich das an?
Also ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren, ne? Also jede Familie ist natürlich auch anders. Ich kann jetzt nicht für alle Schaustellerfamilien sprechen, aber ich kann sagen, dass die Familien, die ich kennengelernt habe, sehr offen waren. Wenn man denen wirklich respektvoll gegenübertritt, sind sie offen. Und wenn man denen klar macht, wir wollen einen ernsthaften Film machen, wir wollen gerne einen Film mit euch machen und nicht über euch. Ich glaube, das sind so ein paar Schlüsselgedanken, die einen auf jeden Fall auch näher mit den Familien zusammenbringen. Und jetzt ganz speziell mit der Familie Bonner war es halt so, dass sie Lust hatten, einen Film mit uns zu machen, weil sie gesagt haben, das ist was für die Ewigkeit auch, ne? Also man hält sich ja und sein Fahrgeschäft auch für die Ewigkeit fest und deswegen fand ich sie eigentlich total offen und nahbar, muss ich sagen. Also gar nicht so dieses Klischee von so, ach, wir schotten uns ab und wir wollen mit der Außenwelt quasi nichts zu tun haben. Das habe ich eigentlich so nicht erlebt.
Ja, es ist dein Spielfilmdebüt, Abini, dein Diplomfilm von der Regieschule. Jetzt auf dem Filmfest München gewesen, ZDF kleines Fernsehspiel, Shooting Stars, kommt jetzt noch mit obendrauf. That escalated quick. Wie kam es zu all dem?
So quick war es gar nicht. Also das Projekt gibt es schon jetzt mittlerweile schon 5 Jahre. Also ich habe wirklich sehr lange dafür recherchiert und Treatment geschrieben, Drehbuch geschrieben. Und bis es finanziert war, bis ich quasi mit dem kleinen Fernsehspiel zusammengekommen bin, hat es wirklich also Jahre gedauert. Das ist natürlich eine lange Vorarbeit. Aber dann, als ich mit dem kleinen Fernsehspiel zusammen war, ging es echt super schnell. Also Drehbuchentwicklung hat ein halbes Jahr, glaube ich, nur gedauert, weil extrem viel Vorarbeit schon geleistet war. Und dann haben wir auch innerhalb von einem Jahr gedreht. Also das ging eigentlich dann relativ zügig, aber wie gesagt, eine sehr lange Vorbereitungszeit. Dann haben wir eigentlich nur ein Jahr die gesamte Postproduktion durchgerockt und waren dann schon auf dem Filmfest München, genau. Ja. Das ging von Drehbuch bis Filmfest München, war auf jeden Fall super schnell, ja.
Hätte ich auch eigentlich vorher, glaube ich, nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sagen würde, man erkennt den Zeitraum des Drehs an den Benzinpreisen. Also an der Tankstelle, weißt du, hast du noch dieses irgendwie, ich glaube, Diesel irgendwie so knapp 2 Euro und dadurch kannst du ungefähr verorten, wann der Film gedreht worden ist. Du hast eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Finanzierung, also gerade Abschlussfilme, das wissen wir, haben eine Sache gemeinsam, also wovon sie wirklich ganz, ganz viel haben, diese Produktion, ist kein Geld. Mhm. Ist es dann wirklich nur möglich, über eine Fernsehkooperation, über eine Redaktion zu gehen? Was für Möglichkeiten sind überhaupt heute da, wenn du als junger, filmschaffender Mensch deine Stoffe ans Publikum rankriegen willst?
Also ich würde sagen, das ist der beste Weg, der angenehmste, leichteste Weg, den man gehen kann. Wenn man Glück hat, einen Sender zu finden, der an die Vision glaubt, dann ist es der beste Weg. Aber ich glaube, es würde auch noch andere Wege geben, an Finanzierung zu kommen. die natürlich viel, viel mühsamer sind, aufwendiger. Da musst du halt viele kleine Partner finden. Also ich kenne auch ein Projekt von der Filmakademie, das sich anders finanziert hat, den Langspielfilm, aber viel mühsamer natürlich. Ne? Also wenn du eine Redaktion an der Hand hast, dann hast du es schon einfacher. So, dann hast du erstmal Geld. Mit diesem Geld kannst du dann auch noch eine Filmförderung einreichen. Also es heißt, du gehst den leichteren Weg, der ist trotzdem nicht leicht, aber ich glaube, die Herausforderung, auch diesen ersten Film zu finanzieren, ist auch wichtig, sich so zu behaupten, immer wieder zu pitchen, zu sagen, dass man eine Vision hat, es unbedingt will. Also ich glaube, diese Qual ist irgendwie auch wichtig, um sich in der Branche später zu behaupten.
Wollte ich gerade sagen, auch vielleicht ein bisschen, um zu verstehen, worauf man sich da einlässt in diesem Business.
Ja.
Ja, ne?
Und ich glaube, ich habe es trotzdem wahrscheinlich noch nicht in dem Umfang verstanden, was auch gut ist. Ich glaube, das kann man so Step by Step entdecken, aber man ist auf jeden Fall durch viele Höhen und Tiefen gegangen, die einen einfach vorbereiten, glaube ich, auf vieles, was noch so kommt.
Ja, wir haben da neulich lange mit Alex und Dimitri Schad drüber gesprochen, bei deren ersten gemeinsamen Film, und dass das auch echt eine Odyssee gewesen ist. Ja. Lass uns über schönere Sachen sprechen, nämlich über euren großartigen Cast in diesem Film. Das musst du jetzt aushalten, Aaron, es tut mir leid.
Ich werde es aushalten.
Also jetzt mal nur, wenn wir es mal, und das wäre immer noch nicht alles, aber wenn wir es mal im Augenblick beschränken auf Marie, auf Erich und Haro, also auf Laura Balzer, auf diesen Aaron hier, der da sitzt, und auf Paul Boche. Wie hast du allein diese drei zusammengekriegt?
Also ich habe mir sehr viel Zeit für den Casting-Prozess gelassen, weil ich bin sehr fixiert auf die Schauspieler, muss ich sagen. Also ich bin auch schon in all meinen anderen Projekten war mir das Casting extrem wichtig. Und ich habe dafür mit Karl Schönhofer zusammengearbeitet, einem jungen Caster, der auch sehr viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt hat. Und der sehr viel mit mir aushalten musste, weil ich immer wieder gesagt habe, nein, das ist es nicht, nein, das ist es auch noch nicht, wir müssen weitersuchen. Und es war eigentlich dann irgendwann so, dass wir halt ein Casting gemacht haben und ich Glück hatte, dass ich eigentlich für jede Rolle jemanden gefunden habe, der mich extrem interessiert hat. Also nicht nur für die Rolle, sondern auch so als sondern menschlich und als Schauspieler insgesamt. Das heißt, ich hatte für jede Rolle eigentlich jemanden, in dem ich viel Potenzial gesehen habe. Und ich habe dann zu Hause Casting-Videos aneinander geschnitten von Marie und Erich zum Beispiel und habe geguckt, wie ich die beiden so zusammen finde. Und habe gedacht, okay, it's magic. Wenn die sich treffen, dann muss es da irgendwas geben. Und ich glaube, ich finde, ich hatte recht.
Du hast absolut recht, Aaron. Es wirkt so, wenn man sich diesen Film anschaut, als hätten Laura, Paul und du im Vorfeld dieses Films die Möglichkeit gehabt, weiß ich nicht, 4 oder 6 Wochen lang irgendwo einen Urlaub miteinander zu verbringen. Ja, wirklich, das ist diese Wirkung, die entsteht. Ist natürlich klar, dass das nicht die Realität ist, aber wie habt ihr so zu diesem wirklich außergewöhnlichen Dreieck, das ihr da spielt, zusammengefunden? Wie viel Zeit hattet ihr? Wie einfach oder wie schwer war das, diese Chemie miteinander zu entwickeln?
Ich glaube, ein großer Einfluss hat dadurch, dass wir haben ja darüber gesprochen, dass es eine kleinere Produktion ist mit vielen sozusagen finanziellen Sorgen, ist es natürlich wie eine Klassenfahrt, weil man lässt sich auf etwas ein und versucht, das bestmöglich zu machen und damit muss man sich eben hingeben. Und es ist nicht im klassischen Sinne sozusagen Engagement. Und das heißt, alle, die dabei waren, Paul, Marie und ich und auch alle anderen, Marie, Laura, die wollten das unbedingt machen, die wollten auch unbedingt diese Leute sein. Und ich glaube, das hat man gemerkt und deswegen waren wir sehr aneinander interessiert. Und darüber hinaus, glaube ich, wir sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Menschen, also in unserem Privatleben, glaube ich. Und das ist natürlich sehr, sehr gut.
Mhm. Auch so im Sinne von sich gegenseitig zu inspirieren und
Wir haben uns, glaube ich, einfach sehr viel zu erzählen, weil wir einfach sehr, sehr unterschiedliche Leben leben oder auch sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben. Und das ist natürlich eine sehr explosive oder interessante Mischung. Mega Spaß gemacht, sind sehr, sehr gute Schauspieler.
Dir hätte eigentlich vor einigen Monaten hätten schon mal die Ohren klingeln müssen, weil Anna und ich, die heute nicht hier ist, mit Caroline zusammen sehr über dich geschwärmt haben.
Oh Gott.
Nach einfach mal was Schönes. Einfach deshalb, weil wir so festgestellt haben, und das finde ich eine Riesenparallele jetzt zu Zwischen uns die Nacht, weil es dir auch da und jetzt auch hier wieder gelungen ist, aus eigentlich der Perspektive eines Love Interest heraus, also quasi der Love Interest der weiblichen Hauptfigur, so was ganz Eigenes rauszuschälen und dich gleichwertig zu machen, ohne dich aber in den Vordergrund zu spielen.
Dankeschön.
So, wie hast du diesen Erich gelesen? Wie hast du den verstanden, um das auch hier wieder so hinzukriegen?
Also mir ist er natürlich, muss ich sagen, in diesem Falle sehr sympathisch. Mir sind aber die alle drei sehr sympathisch. Also mir sind die meisten Leute, deswegen habe ich das auch gemacht, weil die Leute mich unglaublich interessieren in diesem Film. Das ist eine unglaublich interessante Welt. Und die Leute, muss ich sagen, die das wirklich machen, die sind noch viel interessanter als die Leute, die wir gespielt haben. Und nee, also ich meine, weil es sind echte Menschen und mit denen kannst du natürlich ein Leben lang reden. Also es ist einfach, die haben alle unglaublich interessante Leben und haben sich für was sehr Extremes entschieden. Und das hat mir sehr, sehr imponiert. Und das hat er auch gemacht. Und ich finde das auch an jemandem Interessantes. Und er ist sehr getrieben. Er hat sich für ein sehr, sehr wackeliges Leben entschieden. Sehr gestresst. Aber es gibt einen großen romantischen Wunsch nach Liebe und auch nach einem Traum zusammen mit Haru zum Beispiel.
Ja, auch so nach diesem Wohin gehören wollen. Irgendwohin, ne? Das gehören, ist ja fast, die alle miteinander irgendwie verbindet.
Das haben die ja. Die sind ja alle sehr, sehr eng. Die leben miteinander. Die haben ein riesiges familiäres System. Das ist wunderschön. Also da kann man fast nur neidisch sein. Und das hat er sich ja vielleicht im Kleinen auch mit ihr gebaut. Aber ich mochte am meisten eben, dass er, der hat einen sehr grundromantischen Gedanken oder Erwartung an die Welt. Dass es am Ende muss es groß sein. Und das hat mir sehr imponiert.
Ich würde gerne noch was zu deiner Frage sagen. Ja. Ich glaube, Aaron hat sich einfach nicht, also was für mich so der Schlüssel dazu ist, warum ich finde, dass Aaron es unglaublich gut gespielt hat, ist, er hat sich nicht darauf ausgeruht, Love Interest zu sein, sondern er hat versucht, die Figur zu erfassen, und er war natürlicherweise Love Interest von Marie, aber es ging für ihn in der Erfassung der Figur nicht darum. Ich glaube, Aaron ist das ganz natürlich, nebenbei ist er vielleicht Love Interest, aber so ist es. Aber er hat versucht, einfach wirklich die Psychologie des Charakters zu fassen. Und ich finde, das ist so der Schlüssel für mich, warum er es besonders gut gemacht hat.
Ja. Ich finde halt nur, dass das heute so eine wahnsinnig wichtige Kompetenz ist, die es Jahrzehnte zuvor einfach so auch in deutschen Filmen nicht gegeben hat. Wenn ihr versteht, worauf ich so ein bisschen hinaus will, dass wir heute einfach mehr Stoffe haben, die im Kern oder im Zentrum halt eine weibliche Hauptfigur haben. Und das ist ja auch, sag ich mal, eine neue Art von Gefühl erfordert beim Filmemachen, die Männer drumherum zu gruppieren. Dass die einerseits halt jetzt nicht nur plötzlich, sag ich jetzt mal, so wie es ja auch bei Caroline eben auch nicht war, dass die Männer plötzlich nur noch die Trottel sind, damit die Frauen glänzen können, du auf der anderen Seite aber auch aus deiner Perspektive nicht in so einer übertrieben maskulinen Art dann doch wieder an der Kollegin vorbeischießt. Ja. So, und das finde ich ist was mir jetzt zweimal bei dir so krass aufgefallen ist, dass das ja geht und dass das ja auch im Augenblick genau die Art ist, wie wir irgendwie Filme erzählt haben wollen.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass du halt Frauenfiguren hast in beiden diesen Filmen oder auch in viel mehr anderen Filmen noch, dass weibliche Charaktere haben halt das Recht darauf, Fehler zu machen, und genauso wie Männer, und die haben das Recht darauf, sich was zu wünschen, und die haben das Recht darauf, auf den Idioten hereinzufallen, die haben das Recht darauf, verliebt zu sein und so weiter und so fort. Und genauso haben das Recht, die Männer das Recht, auch ganz tolle Typen zu sein und trotzdem die Frauen nicht zu kriegen und so weiter und so fort. Also Frauen sind sehr komplexe Menschen, genauso wie Männer. Und deswegen haben sie das Recht, diese Zeit dazu haben, dass man sieht, dass sie ganz, ganz viele Fehler machen und ganz, ganz gute Sachen machen.
Das Recht auf eine eigene Geschichte letzten Endes.
Absolut.
Ja.
Ne? Und nicht irgendwie Staffage zu sein oder, wie du gerade gesagt hast, nur Love Interest und da drin irgendwie hängen zu bleiben in genau dieser Rolle. Dieses Thema, was ja parallel spielt, also junge Mutter, die ganz offensichtlich alleine ist mit dieser Situation, Mutter sein, die auch ganz offensichtlich überfordert ist mit dieser Situation, die versucht, diesen Spagat hinzukriegen zwischen für dieses Kind da sein, auf der anderen Seite aber auch einen Anspruch zu haben an ein eigenes, vielleicht nicht gerade so kindkompatibles Leben. Wo kam diese Backstory her, Abini?
Also für mich war dieses Thema interessant, eine Figur zu erzählen, die einen Lebenshunger hat, obwohl ihre Lebensumstände vielleicht diesen Lebenshunger eigentlich nicht füttern und nicht zulassen. Und ich finde, es existiert ja, kann ja beides existieren. Man kann irgendwie an Verantwortung gebunden sein, aber trotzdem das Interesse daran haben, noch ein Leben zu führen, sich selbst zu spüren. Man kann ein Kind haben und trotzdem Verlangen haben, noch irgendwie Dinge erleben zu wollen. Und ich finde, der Film, der geht da genau darüber. Sie ist eine junge Mutter, die sich selbst noch spüren will, die was erleben will und es halt auf diesem Rummel auch findet. Die nochmal einen tollen Sommer erlebt. Und ja, ich finde, es muss einfach beides okay sein, dass beides nebeneinander existiert, dass man nicht ausschließlich Mutter ist und nicht ausschließlich Single und frei. Ich glaube, da gibt's was dazwischen und das war mir irgendwie wichtig zu erzählen.
Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen ein Fenster, weiß ich nicht, in eine Welt, aus der auch die Schauspielbranche was lernen kann, von der Schaustellerbranche, Fragezeichen?
Auf jeden Fall, wir können einiges von denen lernen.
Ja.
Nicht nur für Schauspieler, ich glaube als Gesellschaft generell, weil die, ich glaube, die haben einen sehr, sehr mutigen Lebensentwurf, der sich natürlich auf Dinge, und gleichzeitig einen sehr romantischen Lebensentwurf, also es ist ja eine Serviceleistung, damit der Rest der Leute auf dem Rummel Spaß hat. Ja. Und damit Kinder und Erwachsene sich freuen können 3 Wochen und reisen dadurch durchs Land, das ist natürlich ein unglaublich romantischer, alte Idee von der Zirkuswelt. Und gleichzeitig haben die sich dieser Idee verschrieben und leben zusammen da und machen natürlich auch unglaubliche Abstriche. Also viele von denen leben 90% des Jahres in einem Wohnwagen.
Sind unglaublich fleißig.
Und freuen sich darauf, weil sie sind stolz darauf, da zu wohnen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich finde auch diese Disziplin, dieser Fleiß. Arbeiten
mega hart.
Die arbeiten rund um die Uhr. Also keiner von uns arbeitet so viel wie die Schausteller, muss man ganz klar sagen. Dieser familiäre Zusammenhalt ist extrem. Also ich glaube, sowas, ich kenne niemanden, der in so einer Familie lebt wie die. Also die sind wirklich, halten extrem stark zusammen, egal was kommt. Auch die Familien untereinander, wenn eine andere Familie ein Problem hat, dann helfen die aus und sind füreinander da. Und es ist schon extrem schön zu sehen, dass es sowas gibt. Klar, es ist halt auch auf irgendeine Art ein altmodisches Lebenskonzept teilweise, was gelebt wird, so auch mit allen Nachteilen, die es vielleicht gibt. Aber es gibt schon viele Dinge, um die wir sie beneiden können, ja.
Und gleichzeitig muss man sagen, findet das Ganze natürlich unglaublich harten Welt statt. Also es gibt Konkurrenz, du bist wetterabhängig, du musst Geld verdienen. Es ist jetzt kein Job, von dem man zwangsläufig ansatzweise reich wird.
Ja.
Also es ist immer existenziell, ganze Zeit. Und
saisonal, ne? Winter musst du immer irgendwie überstehen können mit dem, was du vorher
Der Sommer muss laufen, damit der Winter in Ordnung ist.
Die Pandemie war, glaube ich, extrem.
Die Pandemie, also möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und die haben saisonale Arbeiter, die kommen. Also es ist tagesabhängig, dann regnet es, dann fällt den Tag weg.
Aber auch dieser Gedanke, also auch das, was in unserem Film zu sehen ist, dieses, die nehmen eigentlich Arbeiter auf oder Leute auf in ihre Familie mit auf. Genau, man muss ja ganz klar unterscheiden, es gibt die Schausteller und es gibt die Angestellten und die lassen die Angestellten wirklich in ihre Familien so und das finde ich irgendwie auch so total schön, dass sie so aufgenommen werden und auch dieses Herz vielleicht für Leute haben, die in unserer Gesellschaft gar nicht so ihren Platz finden, aber die finden Platz für sie und das finde ich irgendwie auch total schön.
Ja. Lasst uns noch kurz über den deutschen Fernsehfilm und seinen ungerechtfertigt schlechten Ruf reden, weil ihm immer noch so anhaftet, so zu schlecht fürs Kino oder für die großen Streamer, die total an Gewicht zugenommen haben, dann landet es halt irgendwie beim Fernsehen und immer wieder mal so die Frage bei uns, woher kommt das eigentlich? Liegt das daran, dass wir zu lange Fernsehbrandings gesetzt haben auf Tatort und Inga Lindström oder woher kommt gerade so bei Jüngeren immer noch so dieses negative Image vom deutschen Fernsehfilm?
Also ich glaube, das kann man so nicht pauschalisieren. Erstmal gucken, glaube ich, junge Menschen weniger Fernsehen. Da geht schon mal los. Die wissen gar nicht, dass es gute Fernsehfilme gibt. Ich sehe das nicht so. Ich kenne sehr, sehr gute Fernsehfilme. Einige. Ich kenne sehr, sehr schlechte Kinofilme, die nicht mal im Fernsehen laufen sollten. Und auch vom Look her, von sehr großen Regisseuren. Und also ich meine, natürlich das zu trennen macht eigentlich keinen Sinn. Natürlich reden wir von einer gewissen Größe beim Kino, dass es einen gewissen Epos haben sollte, auch vom Look her. Ich muss sagen, ich finde, unser Film könnte sehr einfach im Kino laufen, weil er sehr künstlerisch ist und sehr eigene Sprache hat. Aber ich glaube, es bringt uns generell nichts, das zu trennen.
Genau, ich glaube auch diese Unterteilung, dieses Fernsehfilm, Kinofilm, ich glaube, das ist irgendwie für mich irgendwie veraltet, weil ich habe nicht darüber nachgedacht, mache ich jetzt einen Fernseh- oder einen Kinofilm? Ich mache einen Film und ich möchte den bestmöglich machen, ich möchte die Leute berühren. Und da war es mir, die Auswertung beim Entstehungsprozess ist mir eigentlich egal erstmal, sondern ich finde, es müsste irgendwie egal werden, man soll einfach gute Filme machen. Und das, ich weiß nicht, ich habe jetzt mit dem kleinen Fernsehspiel zusammengearbeitet, die lassen extrem viel Freiheit in der kreativen Umsetzung. Ich kann jetzt nicht für alle anderen öffentlich-rechtlichen Redaktionen sprechen, wie es da ist. Aber wenn es so viel kreative Freiheit gibt, ich glaube, dann gibt es auch ganz, ganz tolle Fernsehfilme.
So einfach ist es. Ich glaube, die Idee, dass wir immer das Dreiaktspiel irgendwie vom Tatort kennen, das ist natürlich irgendwas in 90 Minuten, dass wir in Minute 60 wissen, das und das muss passieren, das ist natürlich ermüdend. Und das hat das Kino eben nicht, weil es irgendwie freiere Erzählform gibt, aber das ist in unserem Film auch nicht so und das ist in vielen anderen Fernsehfilmen auch nicht so. Und ich glaube, wenn man darauf setzt, dann kriegt man auch unglaublich gute Filme.
Absolut, definitiv. Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung gerade im Kino, bei den Streamern, im Fernsehen? Was passiert da gerade? Ist das bei uns noch mehr unter so einer Schutzglocke als auf dem Weltmarkt oder ist es bei uns im Endeffekt genauso?
Ich denke, es ist genauso. Also im Endeffekt, also es hat ja damit angefangen, dass die vor allem die Writers angefangen haben zu streiken, die per se eigentlich einen viel größeren Anteil an diesen Filmen tragen sollten, da sie die schreiben und vor allem, wenn es um Serien geht, einfach einen Löwenanteil an der Arbeit tragen, dass die extrem unterbezahlt und auch unterrepräsentiert in der Aufmerksamkeit, die sie kriegen oder in der Wertschätzung, die sie kriegen, ist in Deutschland genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer. Wir haben weder das Showrunner-System noch ansatzweise wissen, glaube ich, viele Leute überhaupt, dass Filme geschrieben werden. Und was ums Finanzielle geht, natürlich, wir wissen alle, dass die meisten Schauspieler von ihrer Arbeit nicht leben können. Und das ist schade.
Ich glaube, dass es bei uns einfach ein bisschen später ankommt, ne? Wir sind da wahrscheinlich so ein bisschen hinterher, wie immer. Aber letztendlich geht's bei uns genauso, ne? Also wie Aaron schon sagt, so, also die Situation ist eigentlich dieselbe. So, leider. Leider. Ja.
Wie geht's weiter bei euch beiden? Aaron, du kommst gerade mitten aus den Proben zu etwas. Wollt ihr noch kurz was erzählen, was euch jetzt den Sommer über beschäftigen wird?
Ich habe diese Filmpremiere. Ich release eine neue Serie in 2 Monaten für Disney Plus, Deutsche Haus. Und fange jetzt morgen an zu proben für eine Serie. Ich glaube, das darf ich noch nicht sagen, bevor ich jetzt wieder Ärger kriege. Und die werde ich bis Ende des Jahres drehen. Die kommt, glaube ich, nächstes Jahr erst raus.
Also Aaron wird ganz viel zu sehen sein.
Ja, ihr werdet mich nicht los. Ja.
Du hast aber auch schon zumindest angedeutet, Abini, du wirst weiter arbeiten mit dem Haro aus Zwischen uns die Nacht, also mit Paul was machen.
Mhm, genau, ich werde jetzt mit Paul für ein nächstes Projekt in die Projektentwicklung gehen, also erstmal in die Treatmententwicklung. Und ich glaube, da steht ein ganz spannendes Projekt bevor. Da kann ich auch noch nicht super viel drüber erzählen, leider, aber es geht jetzt erstmal wieder in die Drehbuchentwicklung und vielleicht auch mit dem kleinen Fernsehspiel nochmal zusammen. Das wird sich jetzt alles noch zeigen. Das ist noch zu früh zu sagen, aber es geht wieder von vorn los. Ein Film ist fertig, der nächste steht in den Startlöchern.
Nach vielleicht einer kleinen Pause.
Ja.
Möglicherweise.
Möglicherweise.
Möglicherweise einer kleinen Pause. Für diese Pause dir alles Gute.
Dankeschön.
Für die Proben und die anstehenden Dreharbeiten dir alles Gute. Ihr könnt bitte erstmal euch selber den Gefallen tun und jetzt ab Freitag, dem 4. August, in der ZDF-Mediathek schon mal Zwischen uns die Nacht gucken. Könnt aber auch gerne am 8. August, also heute in einer Woche, um 23.15 Uhr den Fernseher einschalten. Da läuft Zwischen uns die Nacht im kleinen Fernsehspiel bei den Shooting Stars. Danke euch beiden sehr für den Besuch in eine Stunde Film. Abini Gold und Aaron Altaras und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Danke.
Bis bald.
Also für euch jetzt ab Freitag schon, man könnte es einschränken und sagen, ab Donnerstag schon, dem 3. August, Berlin Alexanderplatz. Das ist der einzige Film aus der Reihe, der schon, warum auch immer, ab dem 3. in der Mediathek ist. Alle anderen Filme, wie auch Zwischen uns die Nacht, ab dem 4. in der ZDF-Mediathek und dann in den kommenden Wochen auch im ZDF-Fernsehen könnt ihr alles online finden, welcher Film da wann gezeigt wird. Es sind wirklich tolle Filme dabei, also ruhig auch mal Fernseh gucken, Frau Wollner.
Sowieso.
So, nächste Woche gehen wir trotzdem mit euch ins Kino und zwar gemeinsam mit Luise Heyer, die dann bei uns zu Gast ist. Neuer Film von ihr heißt Black Box, ist ein, was haben wir gesagt, Gentrifizierungsthriller oder sowas.
Sowas in der Art. Spielt auch in Berlin, nicht auf dem Rummel, sondern in einem Mietshaus, irgendwo im Prenzlauer Berg.
Könnt ihr mit uns gemeinsam reingehen und Anna, du hast eine große Vorfreude auf eine Berlinale Veröffentlichung in den Kinos?
Sundance-Gewinner dieses Jahr, lief im Berlinale Wettbewerb, ein amerikanisch-koreanischer Film von Celine Song, ein wunderbarer Liebesfilm, Past Lives.
Das nächste Woche in eine Stunde Film. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit der ZDF-Mediathek. Guckt da alles, was wir auch gucken würden, aber auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.